ARD.
Der RBB Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
Tja, da könnt ihr mal sehen. Da könnt ihr mal sehen und hören, was passiert, wenn Hertha und Union an ein und demselben Tag gewinnen. Da machen wir hier richtig Keentop.
Ja? Eine Arena. Also. Wir haben quasi eine Arena hier.
Und damit ein herzliches Willkommen. Hauptstadtderby Podcast Folge 202. Ja, das ist das, was passiert, ne, wenn die gewinnen. Wir sind nämlich, festhalten, Aki, Axel Kruse, Hertha-Legende in schönen Pastelltönen, heute im sonnigen Florida, und Beek im braunen Ocker, was weiß ich nicht, was du da, Kaki.
Ja. Kaki nennt man das.
Jedenfalls was von hier, ne? Wie frisch von der Jagd zurück. Ja. Schön, dass ihr da
Kalthausen.
Seid. Ja. Wisst ihr, wo wir hier sind? Oder Beke, weißt du,
ich war schon mal ein paar Mal hier.
Ja.
Ja, wir haben ja schon mal ein paar Cottbus-Spiele.
Ja.
Auch wunderbar übertragen. Und ja, den Raum kannte ich, aber war lange nicht hier. Ist natürlich, wie gesagt, eine Riesenarena.
Es ist das Abendschaustudio, Axel. Also bis vor kurzem, wir sind ja am Sonntag, kurz nach 20.15 Uhr. Und bis vor kurzem waren hier noch die Kollegen der Abendschau. Hm. Selbst für Legenden wie euch eine Ehre, ne?
Ich habe eigentlich gedacht, ihr seid wieder da, wo ihr immer seid, aber jetzt höre ich Abendschaustudio, nicht schlecht.
So, und deshalb legen wir auch sofort los. Wir brauchen keine Wetterberichte aus Florida, die uns sowieso nicht, nur neidisch machen. Ja, Berlin hat heute Sonnenschein und 5 Grad zu melden.
Heute war es nicht schlecht, davor die 3 Tage zum komplett vergessen. Heute war ja so ein richtiger Strahletag auf der ganzen Linie.
5 Grad, 6 Punkte aus Berliner Sicht. Und damit sind wir auch mitten im Thema. Denn, wie gesagt, heute Sonntag, der 19.01., zugleich auch der Tag, an dem erst Hertha BSC und dann der erste FC Union gewonnen hat. Und damit sind wir im Thema.
Nachspiel.
Beke, wie hast du Union verfolgt?
Im Radio und am Mittwoch live im Fernseher,
ja.
Heute im Radio, weil ich unterwegs war.
Mhm.
Und hatte ein bisschen Bauchkrummeln vor dem Spiel, weil das gegen Augsburg, das tat schon weh von der Art und Weise her. Baumi hat es auch sehr, sehr dominant, oder nee, das stimmt ja gar nicht, also sehr zurückhaltend formuliert, dass ihm die Art und Weise zwar irgendwie doch gefallen hat, dass die Jungs am Ball geblieben sind, dann aber in der Vorpressekonferenz eigentlich erwartet hast, dass die Art und Weise entsprechend der Situation ist. Und sie haben einfach, also von der Intensität, ein völlig anderes Fußballspiel gespielt als gegen Augsburg und deswegen das Spiel auch gewonnen. Sie haben da taktisch, inhaltlich nicht viel besser, schlechter gemacht als im Spiel gegen Augsburg. Aber es halt war die Intensität da, die so ein Spiel benötigt und die ein Bundesligaspiel benötigt. Und das war gegen Augsburg, war fast jeder wichtige Zweikampf weg, fast jede wichtige Situation wurde verloren, kläglich vorm Tor. Und heute war Konsequenz da. Wir führen gleich 1-0. Also es war schon so, wie man Bundesliga spielen muss.
Der Mann sprudelt. Man merkt schon. Wir hören mal rein, wie sich das Ganze angehört hat. Aki, ich glaube, du lehnst dich noch ein bisschen zurück, ja, an deine schöne Wand und genießt und hörst noch mal aus der Heimat, was die so heute in Berlin-Köpenick zutage gebracht hat. So hat sich das Ganze im RBB24-Inforadio angehört.
Hollerbach mit der Balleroberung. Die Chance zur frühen Führung für Union. Tor! Erste Minute, 58 Sekunden gespielt, Union führt mit 1-0. Leicht links versetzt, leicht schräge Position, vorbei am Keeper an Robin Zehntner zur Führung.
Also ich denke, wir haben heute auch ein bisschen Spielglück endlich mal auf unserer Seite gehabt. Auch das Momentum, dass wir früh dann auch mit den ersten Aktionen dann auch endlich Tore machen. Von dem her, es ist gut, dass wir es dann auch über die Zeit gebracht haben.
Amiri tritt an, der Kapitän steht auf der Strafraumlinie, auf der 16-Meter-Linie, gerade Anlauf mit dem rechten Fuß, Torausgleich! 5. Minute, 1-1, souverän verwandelt.
Hier für Union, Hollerbach könnte sich drehen, müsste Elfmeter geben, das muss Elfmeter geben.
Jetzt wird der Ball freigegeben, Schuss, Tor! Union führt wieder, 24. Minute, Robert Scott, 2-1, der zweite Elfmeter in dieser Partie.
Heute muss man sagen, war das ja ein erarbeiteter Sieg, das war ja jetzt nicht, wir waren besser oder meins schlechter oder so, sondern wir haben die beiden Möglichkeiten genutzt, haben die ein oder andere Konterchance liegen lassen, aber hier ging es heute nicht um besser. Oder schlechter, hier geht es einfach darum, das Spiel gut anzunehmen. Und das haben die Jungs gemacht und das war wichtig.
Reporter Lars Becker, Benedikt Tollerbach, Torschütze heute zum 1:0 und natürlich zum Schluss der große Fan dieses Podcasts und der große Liebling dieses Podcasts, Steffen Baumi Baumgart. Ich habe jetzt bei all der Aufregung und all dem Neuen und Axel da und wir hier und so weiter ganz vergessen zu sagen, Dirk Walsdorf, der ist nur heute, ja, als Moderator dieses Podcasts, nur heute anderweitig für den RBB Sport im Einsatz und deshalb übernimmt heute Dennis Wiese vom RBB Sport und der fragt jetzt mal Axel Kruse, Aki, diese Vorgeschichte vor diesem heutigen Spiel gegen Mainz. 10 Spiele am Stück nicht gewonnen. Wie viel Druck war da drin für Union?
Also ich würde mal sagen, dieser 2-1-Sieg ist, ich nenne das jetzt mal Befreiungsschlag. Ich habe mir das Spiel am Mittwoch angeguckt gegen Augsburg. Boah, das war ein Desaster. Also das, ich will jetzt nicht sagen Klassenunterschied, aber Augsburg hat die ja zum Teil hergespielt. Hinten total offen, Union wieder mit Viererkette gespielt. Ich glaube, das hat nicht so funktioniert. Und wenn du das Spiel heute nicht gewonnen hättest, dann wird der Druck natürlich noch größer, weil die da hinten holen dann mittlerweile auch Punkte. Und von daher, man darf ja immer nicht vergessen, wenn du 10-mal nicht gewonnen hast, dann zweifelst du auch an dir selber. Und deswegen ist dieser Sieg so wichtig, dass du in den Kopf reinkriegst, okay, du kannst es. Und zum Zweiten auch, dass der Trainer es drauf hat. Machen wir uns nichts vor. Spieler neigen nicht dazu, selbstkritisch zu sein. Die suchen immer Ausreden, wer alles schuld ist. Der Rasen, der neue Trainer und was weiß ich, wer auch immer. Aber sie selber sind meistens nie. Und von daher ist das auch ein riesen Befreiungsschlag für Baumi. Er ist hier als die Legende gekommen sozusagen, als der Baumi sagt ja auch immer, also er ist ja eigentlich ein Köpenicker und die ersten beiden Spiele waren so desaströs, dass da dann natürlich der Glaube dann irgendwann auch fehlt und von daher, dieser Sieg ist, glaube ich, nicht hoch genug zu bewerten.
Becker, hast du schon irgendwelche Reaktionen aus dem Union-Kosmos bekommen? 17:30 ungefähr war die Feierei, der Jubel, die Erleichterung erstmal groß in Köpenick.
Ja, weil wenn das Spiel verloren gegangen wäre und man nur einen Punkt geholt hätte, wären die Zweifel ja ein Stück weit geblieben. Vor allem die Zweifel auch an die Qualität der Mannschaft. Ja, weil viele ja sagen, es liegt nicht an der Mannschaft und an der Qualität, sondern nur, wie man die Mannschaft betreut, einstellt, mit ihr umgeht und sie quasi fürs Spiel auf 110% bekommt. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Trainer von Mainz nicht an der Seitenauslinie stand und Johnny Burkhardt auch nicht mitgespielt hat.
Top-Torjäger.
Ja. Top-Torjäger der Mainzer. Und dass das doch schon ein paar Abstriche gibt. Gerade bei diesem Trainer, den die Mainzer haben. Das sind immer 5% pro Spiel, was so eine Mannschaft dann aus meiner Sicht verliert. Aber das spielt am Ende dann auch wieder keine Rolle, weil wir haben es 2-1 gewonnen und waren von der ersten Minute wirklich mit dieser Intensität im Spiel. Haben auch die paar Bilder gezeigt, die man jetzt schon sehen konnte. Was wir vorher nicht hatten, das hatten wir in Heidenheim nicht, das hatten wir gegen Augsburg nicht und das hatten wir in den Spielen, vor allen Dingen in Bremen auch nicht. Und dann kannst du Bundesliga nicht bestehen, gerade mit der Qualität, die du hast, weil die ist nicht ausreichend. Und das hat man ein Stück weit auch mitbekommen. Baumi hat es jetzt auch gesehen und hat auch eine andere Aufstellung gewählt. Ja, hat dann auch im Mittelfeld mit Haberer, Schäfer doch mehr Tempo an den Tag gelegt, mit Juranovic rechts auch ein bisschen mehr Tempo an den Tag gelegt. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir eine englische Woche hatten. Sondern dieses Fußballspiel, und das hat man gegen Augsburg so deutlich gesehen, braucht Tempo, Intensität, Zweikampf, Schärfe. Und da meine ich jetzt nicht blindes Reingehen oder zu harte Zweikampfführung, sondern wirklich schnell in der Handlung, intensiv im Spiel, dass man den Körper so einbringt, dass man vor dem Mann am Ball ist, dass man Dinge macht, die einem das Spiel gewinnen lassen und den Zweikampf vor allen Dingen gewinnen lassen. Und dass man da so geistig frisch ist und so eine Fitness an den Tag legt, dass man immer den Schritt schneller ist. Und das hatten wir in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr. Das hat er jetzt hingekriegt mit seiner Art, die er vermittelt. Das ist natürlich ein Tanz auf der Rasierklinge. Das dann auch hinzukriegen, weil das nur diese berühmten 5-8% sind. Und in der kurzen Zeit, in der er da ist, das dann so zu vermitteln und so zu bekommen, er kennt ja die körperliche Fitness. Er kann ja daran auch nicht viel noch ändern, wenn du so kurz da bist. Ich denke, jetzt Stück für Stück wird das hoffentlich besser werden. Aber eins dürfen wir auch nie vergessen bei diesem, oder es gehört so weit dazu, wie es ja zurzeit immer so schön heißt, dieses System ist risikobehaftet. Dieses sehr, sehr offensive, sehr, sehr intensive auf vorne dran sein und hoch angreifen und hoch anlaufen und wirklich nah an der Mittellinie mit der defensiven Reihe stehen. Wenn du da die Abstände nicht hältst und vorne die Zweikämpfe nicht gewinnst, wird es auch wieder kribbelig und speziell. Aber heute haben wir gewonnen, 2-1 gewonnen. Das Beste, was passieren konnte, 3 Punkte geholt. Leider hat Augsburg auch gewonnen in Bremen. Aber hinten haben wir den Abstand ein bisschen gelassen, beziehungsweise sogar noch ein Stück weit gegenüber Heidenheim was rausgearbeitet. Daher ist das in Ordnung, ja.
Genau, also wenn, lebt man diese, wieder besser. Wenn man diese Bochum-Punkte abzieht, die dann ja wahrscheinlich ja vom Sportgericht doch verschwinden, dann sind es 5 Punkte auf dem Relegationsplatz jetzt. Das liest sich schon mal besser aus. Und es war natürlich heute die Dreierkette wieder. Also Baumi, ich habe ihn ja am Mittwochabend gesprochen, war heute auch im Stadion. Mhm. Erzähl gleich noch, was ich da erlebt habe. Aber da hat er ja mehr oder weniger gesagt, naja, er ist ein Überzeugungstäter. Er wird jetzt nicht sofort umfallen nach 2 Spielen und auf die Dreier- bzw. Fünferkette gehen. Jetzt hat er es heute doch gemacht. Axel, ist es wichtig, dann einfach zu sagen, man stellt um und wenn die Mannschaft vielleicht dadurch mehr Sicherheit gewinnt oder aber sind wir Quatschköpfe jetzt hier und packen da viel zu viel rein, ob eine Dreierkette oder Viererkette?
Ich liebe solche Trainer. Das ist für mich, ich muss gucken, was ich in den Spielen angeboten gekriegt habe und danach bastle ich mein System. Das ist wahre Größe von einem Trainer, nicht zu sagen, ich will mein System auf Teufel komm raus hier durchpeitschen. Nein, ich brauche, wie gesagt, manchmal ist es halt so, wenn du ein neues System einführst, das dauert eine Weile, wenn du dann nicht erfolgreich bist, na, dann mache ich halt mal einen Schritt zurück. Das hat er gemacht mit der Dreierkette. Ich glaube, sie fühlen sich da ein bisschen wohler, weil sie es ja seit Jahren eigentlich spielen und von daher absolute Größe zu sagen, ich mache einen Schritt zurück und gehe wieder auf die Dreierkette. Ich erwarte das von einem Trainer, aber wenn ich so manche Trainer sehe, die dann auf Teufel komm raus ihre Systeme da durchpeitschen, dann bezweifle ich manchmal auch die Qualität der Trainer. Aber deswegen, Baumi, Hut ab, dass du da einen Schritt zurück gemacht hast. Klasse.
Beke hat normalerweise das Mikro in der Hand hier. Ich glaube, du hättest jetzt wieder reingebissen, oder?
Was ach, naja, das ist klar, ist ja schön, dass er da den Schritt zurück gemacht hat. Hast du recht. Aber es ist natürlich ein Desaster, dass eine Mannschaft keine Viererkette spielen kann, weil es ist einfacher zu spielen als eine Dreierkette. Also ich habe das Jahre.
Was macht es einfacher?
Weil du bist im Mittelfeld halt einer mehr und kannst nach vorne mehr attackieren und mehr agieren und mehr rausschieben, weil du bist auch nicht einer zu viel hinten, ja, und hast eine klare Zuordnung. Es ist einfacher zu spielen, einfach von der Dichte hinten auch. Und hast halt alle Möglichkeiten im Abseitssegment und im Schieben nach vorne. Es spielt sich einfach besser, aber die Mannschaft kann es halt nicht, ja. Und sie hat halt über Jahre hinweg nur dieses System scheinbar gespielt. Hat ausschließlich Spieler dafür, will ich es gar nicht nennen, aber scheinbar fühlt man sich damit wohler. Und wenn das der Baumi erkannt hat, ist das gut, klar, das musst du ja dann auch machen. Du kannst eine Mannschaft nicht überfordern, weil dann wird es noch schlimmerer, als es schon ist. Aber es ist so im Gesamten, dass also eine Mannschaft keine Viererkette spielen kann. Außer, ich habe es ja heute in der Pressekonferenz gehört, außer wenn sie den Ball hatten, ja, haben sie ja mit Leite links rausgeschoben und dann wieder Viererkette gespielt. Also ganz war sie dann auch nicht weg. Aber am Ende ist es richtig zu sagen, komm vom Einfachen zum Schweren. Keine Frage. Aber
Sportfreund Kruse hat sich gemeldet. Ja.
Ich meine gar nicht, dass sie es nicht können. Ich glaube nicht, dass sie es nicht können. Aber in so einer Situation, du hast es ja gerade richtig gesagt, du hast in dem Mittelfeld einen Spieler mehr, ja, aber hinten spielst du dann zum Teil Mann gegen Mann. Und wenn du 10-mal hintereinander nicht gewonnen hast, dann ist das Selbstvertrauen bei null. So, und ich glaube deswegen bei einer Dreierkette erstmal mit dem Wissen, du hast immer noch einen neben dir, du hast immer noch einen, der deinen Fehler mit ausbügeln kann. Das gibt ja eine gewisse Sicherheit. Und ich glaube nicht, dass sie es nicht können.
Doch, ich glaube, du hast es nur gerade gesagt. Weil du hast es in der Viererkette auch. Der ist sogar näher bei dir. Also daher, weil der von außen reinrückt von beiden Seiten. Und du hast immer, es ist immer da. Es ist eigentlich immer jemand da. Aber gut, sie spielen es halt anders scheinbar.
Also wir sind so ein bisschen, wir bewegen uns im Bereich Dreierkette, Viererkette, Fahrradkette. Lassen wir das Ganze sein. Gehen wir vielleicht mal von Union ein Stück weit weg. Wir kommen ja gleich wieder zurück, keine Frage. Kollege Beek, genau wie ich, entdeckt hier die Tücken dieses Studios und des Tisches.
Ist noch alles ganz, ne?
Alles noch ganz, man kann ihn ein bisschen bewegen. Ne? Also ja, es ist Schwung drin. Ein bisschen. Und wir schwingen jetzt auch mal vom Spiel des ersten FC Union zu dem, was Hertha BSC heute gemacht hat. In Paderborn nämlich so. Klang es im rbb24-Inforadio.
Was für ein schönes 1:0 durch Derry Scherhan vom linken Strafraumknick mit dem rechten Fuß. Vor. Wirklich wunderbar gezirkelt. Und dann drehte der Ball sich noch nach innen und landete passgenau rechts oben im Winkel. Michael Cuisance wird diesen Strafstoß, einen Foulelfmeter ausführen. Proteste alle erfolglos. Verzögert, geschossen, getroffen. Rechts halb hoch rein. Hertha führt 2:0. Nochmal am gegnerischen Strafraum. Michel schießt und trifft ins Tor tatsächlich. Flachschuss, 17 Meter. Und es steht nur noch 1:2. Sven Michel und die Berliner freuen sich über den nächsten Auswärtsdreier. Der SC Paderborn unterliegt der Hertha mit 1:2.
Ich glaube, es ist Freude über 3 Punkte, die so in dem ersten Rückrundenspiel dann halt auch helfen. Also ist klar, da arbeitet man darauf hin. Dass wir die ein oder andere Situation überstehen mussten, ist, glaube ich, klar. Ja, 3 Punkte zum Auftakt und darüber freuen wir uns.
Das waren die Kollegen Burkhard Hupe und Christian Fjell. Und Christian Beek tippt im Fachmagazin Kicker auf dem Handy, der Tabellenrechner, ne? Oder?
Ja, genau. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob Hertha nicht Meister im Auswärtsspiel ist.
Ich weiß nicht. Nee, Magdeburg. Die haben nämlich, wenn ich es richtig habe, 10 Auswärtssiege aus 12 Spielen. Das ist schon nicht so verkehrt. Aber Hertha ist nah dran. Also auswärts sind sie gut, zu Hause nicht so. Aki, wie hast du das im warmen Florida wahrgenommen, dieses 2-1 von Hertha?
Jetzt muss man eins sagen, das war bei mir heute Morgen um 7:30 und ich habe zumindest das erste Tor, das von Paderborn, verpasst. Das wurde zum Glück zurückgenommen, weil ich hatte nämlich, ich bin 10 Minuten zu spät aufgestanden und habe dann kurz raufgeguckt auf mein Handy, da stand es dann mit einmal 1-0, war ich schon sauer. 5 Sekunden später stand es dann wieder 0-0 und dann habe ich dann auch eingeschaltet. Also bei Hertha zählt ja das Gleiche, was wir gerade über Union gesagt haben. Das Selbstvertrauen ist einfach nicht da. Das hat man auch gemerkt. Dann war das Spielglück ein bisschen da, dass der mit einer Zehenspitze im Abseits stand. Dann Traumtor von Derry Scherhan. Das, was wir von ihm erwarten, einfach mal ein bisschen mehr Konsequenz drin zu haben. Wunderbar nach innen gegangen. Da brauchst du natürlich auch ein bisschen Glück, dass der mal hinten reinfliegt. Aber wie gesagt, er schießt dann wenigstens mal. Und dann, finde ich, hatten wir das Spiel sehr, sehr gut unter Kontrolle. Hinten wenig zugelassen, bis auf eine Kopfballchance der Paderborner. Und dass man da vielleicht nicht so viel nach vorne macht, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Wie gesagt, wenn du das Selbstvertrauen nicht hast, dann kriegst du den Elfmeter zum 2-0. Kann man auch darüber diskutieren, ob das einer war oder nicht. Ich finde, alleine wegen der Dusseligkeit des Verteidigers von Paderborn musst du den schon alleine pfeifen. Dann führst du 2-0 und dann war so 75. Minute, ein bisschen viele Wechsel. Da habe ich gedacht, hey Jungs, ein bisschen wach bleiben. Vielleicht doch eher nochmal eine Kontersituation zum 3-0. Nicht, dass das nochmal gefährlich wird, weil wenn du dann einen reinkriegst, dann kommt der Kopf auch wieder so ein bisschen. Und das war es dann auch. Und ein bisschen Glück gehabt dann. Die Paderborner haben ja nochmal einen Elfmeter gefordert da bei der Aktion da mit Zerfurg. Oder beziehungsweise waren ja zweimal Zerfurg, der dann da seinen Gegenspieler wegstößt. Aber wie gesagt, das Glück brauchst du denn. Und Christian Fjell hat es ja gerade richtig gesagt. Das hilft total. Auswärts in Paderborn zum Saisonrückrundenstart einen Dreier zu machen. Ich glaube, das macht auch was ein bisschen mit dem Kopf. Und sie sollten eben auch das Richtige draus machen. Christian Fehler hat gesagt, es war nicht alles Gold, was glänzt. Aber das spielt in dem Moment erstmal keine Rolle. Genauso wie es bei Union ist. Es sind 3 Punkte. Alles andere ist dann erstmal zweitrangig. Das kannst du intern dann ansprechen und dann kannst du Step by Step dich da verbessern.
Sportsfreund Beek schließt sich seinem Vorredner an, nicht wahr? Ja, das sieht
ganz
so aus.
Genau so. Ja, es war ein Glück, ja, dass der da am Abseits stand, den halben Fuß oder was er da hatte. Und dass das Tor dann nicht gegolten hat. Und ja, das 1-0 war ein Traum. Das muss man einfach sagen. Also so ein Tor siehst du auch nicht alle Tage in der zweiten Liga. Wirklich überragender Schuss. Tolles Dribbling, richtig Zug gehabt. Ja, und dann fällt er da oben rechts rein. Hat Spaß gemacht, das Tor zu sehen. Ja. Und ansonsten war Hertha, wie sie halt auswärts sind. Da sind sie einfach stabiler, einfach ein bisschen sicherer, ein bisschen ruhiger wirkt das alles. Obwohl der Druck auch da war. Und das Schöne ist ja, wir haben nur 6 Punkte bis zum Aufstiegsplatz. Übrigens bis zum Ersten. Ja, weil das ist ja eine Liga, die ist ja unfassbar. Und Union hat auch gewonnen. Also wir nähern uns dann wieder langsam diesen Sphären, wo es vielleicht dann doch wieder sein soll, ne, in unserer Hauptstadt. Ja, schauen wir mal. Ja. Aber das war natürlich extrem wichtig, dort im in der Tabelle, auch in der Situation zu bleiben. Und ich glaube, wie wir es schon die ganze Zeit sagen, wenn du da dranbleiben kannst, jetzt Rehse zurückkommst, hinten eine stabile Situation kriegst in der Defensive, dann hast du alle Chancen, das auch zu packen, weil hier kann ja jeder jeden schlagen.
Nur mit Fabian Rehse, das müssen wir noch mal abwarten, glaube ich. Ne? Also da heißt es noch immer, der Schmerz ist zurück und gucken wir mal. Lass uns mal den Schlenker machen, weil du gerade sagst, Union hat gewonnen, Hertha hat gewonnen. Energie Cottbus, ne? Also es gibt ja nicht
2-0 in Bielefeld.
Also gestern. Union ist jetzt heraus, ne? Jetzt läuft's, jetzt ist das kein Problem mehr. Aber es gab ja nicht wenige, die gesagt haben, ach naja, wieso? Also Union runter in die zweite Liga, Hertha bleibt da und Cottbus kommt hoch.
Dresden und Cottbus steigen Derbys auf. Und dann braucht man nächstes Jahr nicht so viel fahren.
Aber 2-0 in Bielefeld und dann jetzt Spitzenspiel am kommenden Wochenende
gegen Dresden
im RBB Fernsehen mit dem Sportsfreund Beek.
Korrekt.
Was ist da genau deine Aufgabe?
Ja, also wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht, das so ein Spiel ein bisschen zu begleiten und ein bisschen einzuschätzen vor und während des Spiels und nach dem Spiel. Und das wird, ich freue mich da sehr drauf. Ich war auch schon gegen Rostock vor Ort und es ist dann immer so ein bisschen wie Klassentreffen, wenn man die alten ehemaligen Mitarbeiter, Kollegen, Spieler, wie auch immer sieht. Das ist echt schön und es war auch gegen Rostock eine unfassbare Stimmung im Stadion. Ich hoffe, dass das gegen Dresden auch klappt, ja, dass es so friedlich läuft, wie es dann auch zur Weihnachtszeit war, aber das Spiel wird bestimmt wieder so ein richtiges Cottbus-Spiel mit Sicherheit. Und in Bielefeld jetzt dieses 2-0, das war schon sehr abgezockt, wir konnten es ja sehen. Hut ab, hätte ich nicht erwartet, dass man so durchzieht. Vielleicht wird es auch ein Durchmarsch wie Münster-Ulm, schauen wir mal.
Erster gegen Zweiter in der dritten Liga. Damit zurück zu Hertha BSC. Axel, du hast eben gesagt, zweite Halbzeit ein bisschen halblang machen ist genau richtig, wenn man jetzt nicht so viel Selbstvertrauen hat und da langsam ran will. Der Kollege Marc Schwitzki, lesen wir auch gerne auf rbb24.de, hat da schon so ein bisschen kritischer angemerkt, von wegen, da kam da wirklich gar nichts mehr in der zweiten Hälfte. Also ein bisschen mehr dann doch möglich, Beke, als das, was da war, oder?
Man muss ja auch mal sehen, wo man steht und was man für eine Mannschaft hat und wie sich das alles entwickelt, wie das Umfeld ist und dann auswärts 2-1 zu gewinnen. Du musst da nicht das Spiel bestimmen von der ersten bis zur 90. Minute, darum geht es gar nicht, sondern das Spiel 3 Punkte mitnehmen. Und das hat man gemacht, das war das Ziel. Alles andere zählt sowieso nicht. Das interessiert auch keinen, ob du da 95% Ballbesitz hattest oder nicht. Am Ende geht es um die 3 Punkte. Haben die Jungs geholt, ein ordentliches Spiel gemacht, wenig zugelassen. Auswärts passiert immer ein bisschen etwas. Oder dass ein Gegner mal eine Chance hat, ist doch normal. Aber da so dominant jetzt jedes Spiel im Griff zu haben, weil man Hertha BSC heißt, ich glaube, das ist Quatsch. Das können vielleicht die Bayern von sich behaupten oder Bayer Leverkusen noch und RB Leipzig. Aber dann war es das auch. Ansonsten alles in Ordnung.
Axel, so ein Sieg zum Auftakt, ich weiß, es war immer so unter Paul Dardai so gerne, ne? Also da war es der Saisonauftakt. Das war irgendwie über Jahre so sicher, Hertha gewinnt das Pokalspiel, gewinnt den ersten Spieltag in der Bundesliga, da war man irgendwie relativ schnell drin. Was macht das jetzt aus für Hertha, da in diese Rückrunde gut gestartet zu sein mit 3 Punkten?
Das wird man dann erst mal sehen. Also jetzt, mir geht es noch mal darum, zu sagen, also man muss dann mehr machen. Beke hat es ja gerade richtig gesagt. Entschuldigung, wenn du, ich glaube, wir haben auch 7-mal nicht gewonnen in der Liga. Da war Druck, da war das Thema Trainer. Bleibt der überhaupt oder bleibt der nicht? So. Und dann spielst du nicht einfach mal locker, flockig da in der zweiten Halbzeit, bloß weil du 1-0 führst. Das ist totaler Blödsinn. Wer so Mist erzählt, der hat das Spiel nie gespielt. So, tut mir leid. Weil es ist, du hast kein Selbstvertrauen richtig, du willst keinen Fehler machen. Und ich hätte mal den gehört, was er gesagt hätte, wenn wir da dein Kontertor kriegen, weil du nach vorne aufmachst und versuchst, ein bisschen mehr zu machen, dann hätten alle gesagt, wie bescheuert sind die denn eigentlich? In so einer Situation, wenn du 1-0 führst, wie gesagt, mit wenig Selbstvertrauen, musst du erstmal darauf achten, dass du keinen reinkriegst. Also alle schön wegverteidigen. Keinen Fehler machen. So. Und wenn dann der Gegner eine tolle Aktion hat, na gut, dann hast du halt Pech gehabt. Aber erstmal diesen 1-0 Vorsprung einfach nicht so einfach herschenken, wie wir es übrigens vorher gemacht haben immer. So, dann machst du das 2-0 übrigens wieder der Richard, das, was er gut wieder macht. Er geht wieder drauf, geht diesmal nicht nach innen, sondern nach außen und provoziert dann das Foul. So, und dann führst du halt 2-0. So, und deswegen, also ich hätte das auch nicht anders gemacht, weil ich weiß, wie es ist, wenn du kein Selbstvertrauen hast und 7-mal hintereinander oder 8-mal, keine Ahnung, dass da keinen Sieg davon getragen hast.
Tja, wie ist das eigentlich, wenn man 10 Spiele hintereinander nicht gewinnt, mit dem DFB-Pokal sogar ja 11 Spiele? Das ist beim ersten FC Union. Vielleicht, Beke, jetzt abschließend das Thema in Köpenick.
Das Thema in Köpenick.
Ich spiele dir gerne noch einen Steilpass. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war auch im Stadion heute, im Stadion an der Alten Försterei. Und Christian Arbeit, klar, Fans wissen es. Wer es nicht weiß, ist ja nicht nur Direktor Medien und Kommunikation, Pressesprecher, Stadionsprecher, sondern auch eigentlich so der Puls dieses Vereins. Ne? Also wenn man denen anguckt oder dem zuhört.
Und dann ihn sieht in Pressekonferenzen bei YouTube, dann weiß man, wie es um Verein steht.
Am Freitag dachte ich schon, also vor diesem Spiel, also da war er wirklich mit dem Blick unten, das war alles sehr dicht.
Heute war das wieder anders.
Heute, vor dem Spiel, der geht ja dann immer, ne, kurz bevor er so die Mannschaftsaufstellung hat und sowas, geht er ja so quasi Richtung Fans und richtet begrüßende Worte. Das war heute eine Kampfansage. Es war wirklich... Es gibt viele, die dabei sind, die hier sind, die die letzten 5 Jahre nur kennen. Aber stehen wir hier, weil wir uns immer alles zugeflogen ist? Stehen wir hier, weil jeder uns liebt und sowas? Nein, verdammt nochmal! Und also, da war so viel Energie, da war so viel Ladung drin. Ich stehe ja auch vor der Waldseite, vor den Fans. Wenn man dem Capo zuhört, der auch sagt, seit Mittwoch, seit diesem wirklich furchtbaren Spiel gegen Augsburg, so bescheiden ging es mir selten als Union-Fan, hat er da in die Kurve gebrüllt. Also man hat wirklich schon gemerkt, was diese letzten Wochen noch mal wieder gemacht haben. Du kennst den Verein schon ewig, du kennst ihn schon immer. Was bedeutet denn jetzt diese Vorgeschichte dieser letzten Jahre? Man sagt immer, man ist Union, man ist klein und bleibt bodenständig. Aber was bedeutet denn Champions League und all diese Summen, die investiert wurden und dann eben so eine Serie jetzt zu haben?
Ja, das ist teuer. In erster Linie teuer, das kostet alles wirklich Geld, wenn du dann deine Tabellenplätze nicht hast und diese Einnahmeziele über Tabellenplätze oder Teilnahmen an Wettbewerben nicht mehr da sind und nicht kommen werden, ist natürlich klar, dass der Verein dann nicht diese schnellen Schritte macht in der Infrastruktur mehr, sondern langsamere Schritte macht und vor allem auch in der Investition in die Mannschaft auch kleinere Schritte macht. Deswegen gibt es auch noch keinen Stürmer oder keine großartigen oder gar keine Veränderungen in der Mannschaft, transferseitig, außer bei den Frauen. Und das lähmt alles ein Stück weit. Und daher war es extrem wichtig, dass du heute dieses Spiel gewonnen hast. Beim Fußball geht das natürlich schnell mit einem Sieg oder zwei Siegen. Da bist du ganz anders, in einer anderen Stimmung, in einer anderen Bereitschaft, Dinge zu investieren. Da bist du risikofreudiger, als wenn du ständig auf die Nase bekommst. Das ist auch viel Emotion, die natürlich nicht immer ein guter Ratgeber ist, weil du dann falsch liegen kannst, aber die zwingend zum Fußball dazugehört. Und du musst in beiden natürlich einen kühlen Kopf bewahren. Ja, gerade auch in den Negativsituationen muss man einen kühlen Kopf bewahren. Genauso ist es aber auch wieder sehr, sehr wichtig, in den guten und richtig feinen und dicken und fetten Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren. Und ich glaube, da war man mal in der Vergangenheit ein bisschen drüber in den guten Zeiten, dass man da zu viel wollte. Und jetzt sich es wieder zusammenrütteln muss, ne? Nach Urs Fischer einen guten Trainer zu finden, der das dann so weiterführen kann, wie es alle gewöhnt waren, ist bisher der schwierigste Vorgang. Wir probieren es jetzt mit Baumi. Wir wünschen ihm das alles. Ich ganz besonders, weil ich kenne ihn ewig und 3 Tage. Aber es ist noch nicht zu Ende, der Test, ob das dann so ist. Und wir müssen einfach in den Tabellenplätzen nach oben, um dann auch die Einnahmesituation weiterhin zu haben. Weil jeder Tabellenplatz, den wir geplant haben, oder den Platz, den wir geplant haben, den wir nach unten oder darunter sind, sind immer 2-3 Millionen Euro. Und das tut dann schon richtig weh. Gerade für so einen Verein, der nur 21.000 Zuschauer hat und nicht 80.000, wie viele andere Mannschaften, oder 50.000, wie viele andere Mannschaften. Und daher ist der Druck überall riesengroß. Und das kriegen alle Verantwortlichen ja mit, die schon seit Jahren da sind. Das ist normal. Und dann sieht so ein Christian Arbeit dann mal aus wie mittwochs, ne? Und rüttelt sich dann aber zum Spieltag auch hin und geht dann an die Grenze. Und das Schöne ist für alle so ein Beispiel, wenn du an die Grenze gehst, wo du denkst, da geht nichts mehr und kannst dann trotzdem noch mal ein Level draufpacken, dann gewinnst du wieder ein Fußballspiel. Und das hat Baumi geschafft in dem Spiel heute. Aber wir haben gleich wieder ein Spiel und da muss das genauso sein. Ansonsten bist du schnell wieder in dem Strudel drin.
Beim FC St. Pauli kommen wir gleich zu. Du sagst, du kennst Baumi natürlich schon immer. Was geht in dem heute vor, wenn so ein bisschen wie jetzt bei uns ein paar Stunden nach dem Abpfiff vergangen sind? Er weiß natürlich, da ist jetzt nicht alles geschafft, aber nach 2x02 heute...
Ja, für ihn ist wichtig, weil er ist ein totaler Überzeugungstäter von seiner Art, wie er es möchte, wie er es sehen möchte, vor allen Dingen von der Art und Weise. Und das war für ihn heute natürlich ein wichtiges Zeichen, dass diese Mannschaft diese Art und Weise kann. diese wirklich an der Grenze agierenden Art und Weise in ihrer Intensität, in der Laufbereitschaft, Zweikampfwerte, all das, was wir vorhin besprochen haben. Und das ist für ihn als Trainer ja total wichtig, dass das geht, dass das da ist und er es rauskitzeln kann. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die Mannschaft so eine hohe Dynamik mitgebracht hat in den ersten 10 Minuten. Es ist lange her, dass wir das gesehen haben unter Bo Svensson, vielleicht zum Anfang der Saison, aber das ist ja mal was anderes. So Sommerfußball ist ja mal ein bisschen was anderes als Januarfußball. Das hinzuzelebrieren oder zu organisieren und die Mannschaft so anzutriggern, das war für alle Beteiligten wirklich wichtig, weil deswegen hat man ihn geholt. Man wollte von diesem ruhigen, besonderen und wenig kommunikativen halt weg und war denn für dieses Spiel der Treffer. Allerdings gegen Heidenheim nicht und gegen Augsburg. Und jetzt müssen wir mal sehen, was St. Pauli macht, was da wird. Weil das ist einmal heute und dann fängt es wieder bei Null an.
Aki, du sprichst gerne von deiner buckligen Union-Verwandtschaft. Hat die dir schon Grüße nach Florida geschickt heute?
Hoffentlich.
Nee, noch nicht. Aber ich würde gerne mal einen Punkt noch mit reinbringen bei Baumi. Also er hat jetzt eine kleine Vorbereitung gemacht, er hat jetzt 3 Spiele gemacht. Und Baumi ist auch Realist, ein guter Fußballlehrer. Der wird sehen, er hat 2-mal kein Tor geschossen. Jetzt haben sie zwar gewonnen, aber er hat es ja auch gerade gesagt, sie haben es nicht groß unterschiedlich gemacht zu dem Augsburg-Spiel. Da hast du jetzt ein Elfmeter-Tor gemacht und aus dem Spiel heraus hast du in 3 Spielen ein Tor gemacht. Und Baumi ist Realist. Ich gehe davon aus, der wird auch gemerkt haben, das, was wir die ganze Zeit hier schon sagen, dass mit der Qualität in dem Kader nicht so weit her ist. Und von daher, ich glaube, der ist jetzt erstmal kurz erleichtert, ja. Aber der wird auch sehen, was da noch für eine Riesenarbeit vor ihm ist. Wir haben es ja gerade gesagt, beziehungsweise Beke, du hast es gesagt, jetzt geht es gegen St. Pauli. Da ist schon mal wieder Druck im Kessel, weil wenn du da verlierst, dann rücken die wieder alle einen Schritt näher. Also von daher, jetzt hast du 19 Punkte. Also du brauchst vielleicht noch 15, 16, 17 Punkte. Die musst du erstmal holen und die kannst du nur eigentlich holen, wenn du auch ein paar Tore schießt. Und deswegen glaube ich, dass Baumi das schon sieht, dass der Kader vielleicht doch nicht so gut ist und sich freuen würde, wenn da vielleicht doch noch der ein oder andere Stürmer kommt.
Beke, du hast gesagt, Geld ist knapper als in den letzten Jahren, als wir alle denken.
Hundertprozentig.
Das heißt, wenn, dann wird es so ein klassischer Last-Minute-Transfer? Oder?
Ja, das ist ja immer dieses Problem, was du denn machst, ne, als Kaderzusammensteller oder Kaderplaner oder Geschäftsführer Sport oder wie die alle heißen oder wie die Titel kann man ja runterbeten. Das ohne Vorbereitung und meistens holst du einen Spieler, der woanders auch nicht wirklich funktioniert hat, wo du hoffst, dass er dann bei dir funktioniert oder du kaufst einen irgendwo raus, wo er funktioniert hat. Ich glaube, das Geld ist dafür nicht da. Ich habe das Gefühl, man lässt es so. Ilic war jetzt verletzt leider. Ja, er hat dann 2 Einwechslungen gehabt. Ich habe da jetzt nichts erkennen können, was da jetzt überragend sein soll. Schauen wir mal, ob da noch was kommt. Aber jemanden zu finden, der jetzt direkt weiterhilft im Sturmbereich, oh, schwierig. Vor allem der trifft, weil Jordan, muss man heute ganz klar sagen, der hat in der Spielfortsetzung im Ball festmachen und die Gegenspieler mitnehmen, hat er ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja? Dieser Elfmeter, den wir bekommen, resultiert auch daraus, dass er in der Spielfortsetzung da die Szene eingeleitet hat und das hat er wirklich oft gemacht. Und das ist auch eine Qualität, bloß der trifft die Kiste nicht. Und du brauchst halt Tore, weil ohne Tore wird es dann echt am Ende schwierig. Hollerbach ist jetzt auch nicht der Goalgetter, war aber heute der beste Mann auf dem Platz mit seiner ganzen Art und Weise. Trotz allem, ein Stürmer, der trifft, wäre natürlich Gold wert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihn findet. Es wäre fast ein Wunder.
So, der Kollege Kruse ist so entspannt. Die Äuglein werden schon immer kleiner. Axel, damit du mal wieder ein bisschen munter wirst, bist du an der Reihe.
Es ist Mittagszeit, da schläft er immer.
Das Thema in Charlottenburg.
So, erstmal ganz kurz das Thema in Florida. Gehst du heute noch Tennis spielen oder was steht später noch an?
Nee, ich gehe heute All You Can Eat. Sushi ist heute noch angesagt. Jetzt ist es 3 Uhr nachmittags bei mir. Wie gesagt, ich muss ja wegen euch den Strand verlassen. Ich hoffe, meine Frau redet noch mit mir. Aber sonst ist heute nicht mehr groß was. Also ich meine, ich bin alter Mann. Ich gehe auch früh ins Bett und muss früh schlafen gehen. Von daher heute nichts mehr. Aber morgen ist wieder Fitnessstudio. Ja. Vielleicht auch Tennis morgen.
Wenn du ihr ein paar Teller mit ein paar Maki nachher mitbringst vom All You Can Eat Buffet, ne, dann spricht deine Frau bestimmt wieder mit dir. Ja. So, gut. Nee, dann bitte.
Ich bin immer happy. $18,99, immer wunderbar, das ist genau mein Ding. Also, und da haue ich richtig Personen rein.
$18,99, dann kommen wir jetzt mal zu $18,92 bitte zu Hertha BSC. Thema in Charlottenburg, Herr Kruse.
Na, das Thema ist ja ganz klar. Die ganze Zeit immer Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Also jetzt gab es ja anscheinend mal einen Dissens, weil unser neuer Präsident wieder gesagt, nee, Aufstieg. Und das würde ja wieder an Größenwahn grenzen. Und deswegen wollte er das doch nicht sagen. Übrigens, Herr Drescher, von Aufstieg zu reden, das hat ist nichts mit Größenwahn zu tun. Das hat was mit Leistungskultur zu tun. Das ist ein kleiner Hinweis von mir. Und Tom Harry hat gesagt, natürlich, wir haben monetär da einen teuren Kader und auch so Mannschaftsspieler ist er sehr zufrieden mit. Und natürlich will er noch aufsteigen dieses Jahr. Endlich kommt der Mann mal aus der Puschen und da sagt mal einer was. Ich meine, der eine sagt, wir haben den teuersten Kader der Liga, aber alle anderen sagen den zweiteuersten. Das heißt, das will ich auch sehen. Und wir haben das ja auch immer gefordert hier, zu sagen, auch nach außen hin eine Zielsetzung zu haben, eine Leistungskultur auch nach außen zu dokumentieren. Und das hat Tom Herrich jetzt mal gemacht. Endlich, wie gesagt, mal aus der Puschen gekommen. Und wir reden jetzt nicht nach einem Sieg von Aufstieg, weil ich habe es ja immer wieder gesagt, es sind zwar nur 6 Punkte, nur was wir bisher da geliefert haben, war mehr als dünne. Ich hoffe jetzt durch diesen Sieg auswärts in Paderborn, dass das auch mit den Spielern ein bisschen was macht vom Selbstvertrauen. Aber die Grundvoraussetzung, bleibe ich dabei, ist eben die, hinten stabil zu stehen, die Tore sich nicht selber reinzuknallen, weil man sieht eben, ich bleibe dabei, die Liga ist extrem dünne. Man darf nicht vergessen, Paderborn, die haben 28 Punkte. Entschuldigung, also wir haben ja heute gesehen, was das war. Das war nicht so viel. Von daher bleibe ich dabei, du kannst mit der Mannschaft eine ganze Menge erreichen, aber dafür brauchst du erstmal die Grundvoraussetzung, dass du deine Basics erfüllst. Und das für mich gegen den Ball gut arbeiten, keine Fehler nach hinten machen. Und dann hast du immer irgendeinen Spieler, ob das nur Scherhand ist oder Niederlechner oder Massa, der dann ein Tor machen kann. Und so sind wir übrigens die Male zuvor ja auch aufgestiegen, wenn man 2010 und 12 sieht. Ja, Mann, dann hatten wir auch hinten eine stabile Abwehr. Ich kann mich noch erinnern, Hubnik Mijatovic war einmal die Innenverteidigung. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich die beiden Namen ausspreche, tut mir mein Knie weh. Sofort. So, weil die hinten alles weggehämmert haben.
Das so. Stimmt.
Und vorne hatten wir dann mal Ramos, ein Jahr später dann oder 2 Jahre später Ronny, die dann eine besondere Qualität haben. Und wir haben 1, 2 Spieler mit besonderer Qualität, die vorne immer mal ein Tor machen können. Sprich Massa, Cuisance. Oder jetzt auch der Recher, der immer besser wird eigentlich. So. Und das muss eigentlich reichen. Wie gesagt, aber hinten stabil und eine gute Einstellung haben. Und wie gesagt, deswegen endlich mal, dass einer sagt, mit der Mannschaft und mit dem, was du da investierst an Kohle, muss da viel mehr bei rauskommen. Wenn man, ich meine, das ist eigentlich ein Scherz, dass wir da Elfter sind mit der Truppe, die da irgendwie 30 Millionen im Jahr kostet. Das ist, ich will jetzt nicht wieder Elversberg rauskramen, aber ja. Also mit dem, was du investierst, kommt da im Moment zu wenig bei raus.
Axel,
deswegen bin ich diesmal bei Tom Herrich. Eher selten, ich bin selten bei dem, aber diesmal bin ich mal bei ihm.
Das ist schon was.
Bei Herthas Geschäftsführer. Axel, das ist farblich ein wirklich großartiges Bild, was du abgibst. Jetzt hast du seit kurzem noch deinen Finger da so schräg oben in Orange im Bild. Ah, guck mal. Das ist doch wunderbar. Der war schon halb am Sushi-Buffet. Ja?
Der, das war wahrscheinlich der immer mein mahnender Finger. Das war aber der andere. Stimmt das recht?
So. Dann kommen wir von Axels mahnendem Sushi-Finger mal zu Herrn Beek. Jetzt gibt es ja vielleicht doch den ein oder anderen Kandidaten, der sich bei Union in dieser Woche in den Vordergrund gespielt hat.
Unioner der Woche.
So nämlich.
Ja, also es kann nur nach dem heutigen Spiel Benedikt Hollerbach sein. Also. Der Junge hat auch schon gegen Augsburg war jemand, der an den Ketten gezogen hat, wo man merkte, der ist richtig im Spiel drin, der hat die Intensität und heute noch viel, viel mehr. Er hat die Mannschaft da vorne mit seinem Auftritt eigentlich ein Stück weit dann angezündet. Ja? Es ist ja so eine neue Losung geworden nach der Antrittsrede von Baumi, will es ja so nicht übertreiben damit, aber er hat wirklich dafür Sorge getragen, dass die Mannschaft seiner Art und Weise auch, ich will es jetzt nicht sagen, doch hinterher hechelt und mitmacht. Und du brauchst ja immer so eine Figuren in einer Mannschaft, die so viel Speed, so viel auch ein Stück weit drüber sein mitbringen. Ja, natürlich alles im Rahmen, dass wir auch zu 11 weiterspielen. Das hat er einfach gemacht und das hat er wirklich diesmal sehr, sehr stabil durchgezogen. Er hat sonst immer in den Spielen oder in den Monaten davor immer Phasen, wo du ihn dann gar nicht mehr siehst. Aber es war schon gegen Augsburg so, dass er sehr, sehr präsent war. Und jetzt gegen Mainz noch viel, viel mehr. Also hat ein tolles Spiel gemacht, um endlich mal ein Tor zum Anfang. Dann geht es natürlich auch nochmal in so einen Lauf rein, wenn er gleich ein Tor schießt. Aber der Junge macht einfach unheimlich viel Freude. Ich habe das noch vor anderthalb, zwei Jahren im Blick. Ja, die ersten Spiele auch als Einwechsler gemacht hat, wo er da reinkam. Der hat was, er hat unheimlich schnelle Handlungen, auch eine schöne Intensität, aber es war nie dauerhaft zu sehen. Und er wickelt sich jetzt wirklich Stück für Stück mehr, dass das 90 Minuten liefert. Aber auch da, ne, ein Tor, was hat er jetzt, drei Tore, vier Tore in diesen drei sind es, glaube ich, und vielleicht zwei Assists, aber bei der Torausbeute, wer soll da auch viele Tore geschossen haben? Und daher, ja, aber Unioner der Woche auf jeden Fall, Benedikt Hollerbach.
Also Aki, du kannst deiner Frau schon mal gedanklich zuschicken, Schatz, noch 10 Minuten, dann ist hier Schluss, ja, dann komme ich zurück zum Strand. Wir haben es gleich, aber Beke, Benedikt Hollerbach, was ist denn das Besondere? Also du hast natürlich schon beschrieben, was der so mitbringt, aber ich finde, dass der auch als Typ, also Tim Skarke ist ja vielleicht so ein ähnlicher Wühler, so ein Anlaufer, ja, so ein Anrenner. Was ist doch das, was ihn in den letzten Spielen besonders macht?
Na, er hat diese Durchsetzungsfähigkeit mehr bekommen. Ja, er schafft es mehr mit seiner fußballerischen Qualität, die er hat, sich durchzusetzen, den Zweikampf dann auch zu gewinnen und Szenen zu kreieren wie ein Freistoß und nicht irgendwie ein Dribbling ins Aus und der Gegner hat dann Einwurf oder das Spiel wird nicht fortgesetzt. Das wird immer Stück für Stück ein bisschen besser und es ist immer öfter im Spiel. Er hat es immer aufblitzen lassen zum Anfang. Also da hat man gesehen, okay, da ist etwas, der kann das, der bringt das auch mit, aber er hat noch nicht die Durchsetzungsfähigkeit, die Robustheit. Und das ist ja das Entscheidende im Fußball nachher, dass du diese hohe Geschwindigkeit oder dieses Vermögen, die derjenige hat, dann mal dauerhaft zeigt, dass er das 90 Minuten abruft und mitbringt. Das war in der Vergangenheit nicht so. Das hat sich jetzt auch durch die vielen Spiele in der Hinrunde, auch wenn er das da nicht immer hatte, aber du holst dir eine Robustheit mit permanenten Spielen. Du holst dir eine gewisse Verträglichkeit und nimmst auch dieses Tempo und diese Geschwindigkeit und diese Intensität der Zweikämpfe an, lernst dazu, entwickelst dich weiter und da fußballerisch gut ausgebildet ist, wird er dann gewinnen. Hat auch dieses eine Tor, fällt mir direkt ein, im vorletzten Heimspiel in der alten Saison noch, wo er so ganz kurz abzieht, durch die Beine, hinten geht er rein. Ich glaube, wir spielen 1-1, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Und da sieht man, dass er eine ganz, ganz kurze Handlung hat, einen ganz, ganz schnellen Blick und eine ganz, ganz schnelle Entscheidungsfähigkeit. Und das hat aber nicht jeder Fußballer. Skarke ist ein gutes Beispiel, der hat es nicht. Der hat zwar diese Geschwindigkeit und das Tempo, aber dann nicht mit dem Ball. Und das macht er richtig gut. Und ich bin mal gespannt, wo der Weg hingeht, wenn er Tore schießt. Weil wenn so ein Spieler Tore schießt, spielt er dann eigentlich wieder einen anderen Verein. Warten wir mal ab. Ja? Also das finde ich echt eine spannende Entwicklung bei dem Jungen.
4 Bundesliga-Tore in dieser Saison, 9 insgesamt in der Bundesliga. Wo geschossen?
Wo wohl?
Alle im Stadion an der Alten Försterei. Ja. Alle in Köpenick. Ne? Also das ist auch mal eine Statistik. Mal gucken, zu welcher Statistik Sportsfreund Kruse greift.
Herr Thaner der Woche.
Also mein Herr Thaner der Woche passt direkt zu Benedikt Hollerbach. Bisher immer viel Aufwand, wenig Ertrag. Und sowas mag ich ja nicht. Also ich mag nicht Spieler, die immer viel rammeln, aber da kommt nichts bei raus. Ich sage ja immer, das Entscheidende ist die Anzeigetafel. Und bei mir ist es der Richerhand. So, weil das ist ein Profispiel gewesen jetzt von ihm. 2 Aktionen, die waren entscheidend. Ein tolles Tor, das 2. Elfmeter rausgeholt. Und er war der Matchwinner dieses Spiels. So, und das ist wichtig im Profifußball. Es interessiert keinen. Beke hat es gerade gut erklärt. Gewisse Geschwindigkeit, da mal Dribbling. Aber da kommt nichts bei raus. Ich habe immer gesagt, wenn ein Trainer mich kritisiert, habe ich gesagt, guck mal da oben, Kruse bin ich. Was willst du von mir? Steht an der Anzeigetafel, was willst du von mir? Ja, du müsstest da noch und da noch. Nee, ich muss genau das machen, damit wir gewinnen. So entweder eine Vorarbeit oder ein Tor zu machen. Und ich finde, der Richerhand hat eine gewisse Entwicklung gemacht. Ja. Am Anfang hat er mich wahnsinnig gemacht. Raufgedribbelt, nochmal gedribbelt, kam nichts bei raus, wieder abgebrochen, nach hinten gespielt. Jetzt, ich weiß nicht, ob einer mit ihm persönlich gearbeitet hat, er versucht jetzt zum Abschluss zu kommen, in welche Richtung auch immer, ob nur Flanke oder Torschuss. Das hat er jetzt richtig gut gemacht. Und was mir auch bei ihm gefällt, er hat eine gewisse Robustheit. Also bei bestimmten Aktionen setzt er mal seinen Körper ein und so. Wenn er das ausbauen kann, das Ganze, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Geschwindigkeit und dann eben ein Assist oder selber ein Tor macht, dann glaube ich, ja, haben wir eine gute Basis für außen. Dann haben wir einmal Derichère, dann kommt vielleicht Rehse zurück, werden wir dann mal sehen. Aber ich finde, er hat in dieser Saison aus meiner Sicht zumindest die größte Entwicklung gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore er geschossen hat, aber auch so 4, 5 glaube ich auch schon, oder?
Ja, sowas in dem Dreh müssen es sein. Ich gucke gerne nach, sag aber in der Zwischenzeit nochmal, dass das ja eine der Sachen ist, für die auch Christian Fjell geholt wurde. Dass man sagt, als Trainer soll der eben die jungen Spieler weiterentwickeln, hat er in Nürnberg teilweise zeigen können. Und das weiß ich auch, den habe ich auch so im Ohr. Von wegen nicht Derry, dieses Abbrechen und wieder hintenrum, ihr macht mich wahnsinnig. Genau wie Axel Kruse das eben geschildert hat. Sondern bitte, wenn dann, Flanke oder Schuss. Und das hat sich bezahlt gemacht bei Derry Sherhand, der in dieser Saison 6 Zweitligatore gemacht hat schon.
Ja, und das ist Axel, wirklich eine gute Entwicklung, ja, das ja. Muss man ganz klar sagen.
Axel, ich hätte gedacht, Herr Tarner der Woche, dass vielleicht auch der Name Kai Bernstein bei dir nochmal eine Rolle spielen könnte, der am Donnerstag den Todestag hatte. Ein paar hundert Hertha-Anhänger waren am Olympiastadion, um an ihn zu erinnern.
Ja, ich habe mich jetzt sportlich entschieden, dazu das so zu machen. Und ja, wir sind ja eher der, wir kommen ja erst um den sportlichen Teil, aber kann man so oder so machen.
Absolut richtig. Wollte ich nur an dieser Stelle nochmal erwähnt haben, dass der frühere Präsident natürlich bei Hertha immer noch bewegt. Und Fabian Drescher, du hast von ihm gesprochen, dem Nachfolger als Hertha-Präsident, der natürlich auch gesagt hat, so soll es weitergehen mit dem, was Kai Bernstein angeschoben hat. Unser Blick soll zum Schluss nochmal nach vorne gehen.
Vorspiel.
Da haben sich die Spielplaner oder Spielplanplaner zweimal das Duell Berlin-Hamburg überlegt. Beke, St. Pauli, Millerntor.
Spannend.
Auch so eine Mannschaft, die da mit unten drin steht.
Ja, 2-0 jetzt in Heidenheim gewonnen. Ja, kam, ich mich ein bisschen gewundert, aber dass sie da 3 Punkte abgeholt haben. Wichtiges Spiel, ja, muss man ganz klar sagen. Wir dürfen nicht verlieren, müssen das, was wir heute gemacht haben, nächste Woche wieder machen. Und nicht anders. Wirklich keine Sekunde anders dürfen wir spielen, von der Art und Weise her. Sonst wird es dort schwierig, auf St. Pauli, weil dort wird auf jeden Fall Fußball gearbeitet. Und wenn du da nicht hellwach bist und gegenhältst, hast du keine Chance. Aber Baumi hat jetzt wieder eine Woche mehr zum Arbeiten mit der Mannschaft, wieder eine Woche mehr seine Philosophie einzutrichtern, wieder eine Woche mehr Vierer-, Fünfer-, Dreier-, Sechserkette zu spielen. Mal sehen, was rauskommt. Weil Zeit ist für ihn extrem wichtig, weil das, was vorher gemacht wurde, halt aus den Köpfen raus muss. Diese Automatismen, die es gab, weil es ist anderer Fußball, ist eine andere Ansprache, ist eine andere Art und Weise. Und dafür brauchen Menschen und da braucht auch eine Mannschaft dann als Gefüge für, um das zu verstehen und das dann auch umzusetzen, was der Trainer sich vorstellt. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht und da hilft ihm die Woche total. Wichtig ist, dass alle gesund bleiben, ja, dass wir nicht in irgendeiner Form Verletzte vielleicht reinkriegen, die wie Vogt und Illich, die nicht konnten und verletzt waren, dass die dabei sind, dass man einen guten Trainingskader hat, obwohl wir sind sowieso viel zu viele, vielleicht geben wir auch endlich mal ihn ab, aber insgesamt ist das wichtig, dass das, was er möchte, immer wieder in jedem Training mit seinen Jungs, mit Kevin McKenna und Co. vermittelt wird, weil das ist anders. Und er ist auch sehr speziell. Das ist eine andere Ansprache. Definitiv. Also nicht vergleichbar mit jedem anderen Trainer. Und wie gesagt, es dauert ein bisschen und da hilft die Woche.
Axel, es hätte fast das Duell zwischen Hertha BSC und Steffen Baumgarts Mannschaft werden können. Der HSV kommt ins Olympiastadion. Was wird das denn nun?
Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, in der Liga ist alles möglich. Wenn man sich das Spiel angeguckt hat, HSV gegen Köln, die sind jetzt beide Tabellenführer. Das war nichts aus meiner Sicht, also das war jedenfalls nicht viel. Von daher wäre es ganz gut, wenn du zu Hause mal nachlegen könntest, weil es bringt dir nichts, auswärts immer zu gewinnen, wenn du zu Hause das Ding nicht veredelst. So, und deswegen, glaube ich, werden viele Zuschauer da sein, wahrscheinlich ausverkaufte Stadion. Und ist wieder so ein Spiel, ja, wo es um alles geht, darfst du auf gar keinen Fall verlieren. Und aber wie, das ist alles möglich. Also es ist jetzt nicht so, ich glaube in Hamburg, ich habe so ein paar Nachrichten gekriegt hier von einigen, die sagen, ja, macht euch frisch und gerade aus Hamburg. Nächstes ist, also der HSV ist jetzt nicht die überragende Mannschaft, wo du Angst haben musst vor Angst haben musst. Und von daher, um wirklich oben nochmal einzugreifen, wäre es vielleicht ganz gut, da mal einen Dreier zu zelebrieren. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, auf jeden Fall darfst du nicht verlieren, weil dann sind zum HSV schon wieder 9 Punkte und dann fängst du wieder von vorne an und das will keiner.
Samstagabend, 20.30 Uhr, Hertha als Gastgeber für den Hamburger SV und dann wird in der Nachbesprechung alles wieder so sein wie immer. Dirk Walsdorf, Christian Beek, Axel Kruse kurz vorm Super Bowl in den USA und das Ganze dann wieder aus dem schnuckligen Studio. Ich danke erstmal für diesen wunderbaren Abend heute, weil wenn beide Mannschaften am selben Tag schon gewinnen, dann dürfen wir in die große Arena hier im RBB und zwar ins Abendschau-Studio. Vielen Dank dafür, vielen lieben Dank an Christian Beek. Du noch mit obligatorischen Grüßen, oder?
Warte, wer ist heute dran? Guter Freund wurde 60 am Wochenende. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich, lieber Manne.
Okay, ich dachte, die Grüße an Mutti gehen raus.
Nein, die sind gerade nicht da.
Gut.
Familie Beke. Ich grüße heute Mutti Beke und meinen Freund Lutze, der gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Dem geht's auch gut. Das ist ein Riesenfan von unserem Podcast. Guckt's übrigens immer beim RBB nachts. Lutze, alles genau. Gute für dich. Und natürlich und für Mama Beke natürlich auch.
In diesem Sinne, gutes Sushi-Essen, Herr Kruse.
Ja, dankeschön.
Ja, guten Appetit, mein Freund.
Dankeschön. Aber erstmal noch zum Strand.
Ja, ist klar.
Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.